Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle zu sehen und ich freue mich darüber, dass wir heute mit einer neuen Themenreihe beginnen können, beziehungsweise 4 Steps haben wir geplant, 4 zentrale Themen. Man könnte natürlich noch viel mehr auswählen, aber die sind wirklich zentral und haben es in sich. Ihr habt sie schon eben gesehen, die auch die nächsten Sonntage kommen. Konflikte lösen, einander tragen und Ehre geben und heute Freundschaften aufbauen. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen, und zwar: Hatte Jesus Freunde? Ja. Also ich denke sicher, er hatte Freunde. Zuerst fallen mir vielleicht Leute an, an die ihr nicht sofort gedacht hättet, und zwar Familie Lazarus. Also Lazarus und seine beiden Schwestern, Maria und Martha. Es wird uns ja berichtet, dass Jesus dort bei ihnen offensichtlich gerne auch zum Essen war und sie gute Gespräche miteinander hatten. Von Lazarus wird direkt gesagt, dass er sein Freund war. Also das wird wirklich so gesagt. Was mag das bedeuten, dass er dort Freunde hatte? Ich denke, hier, er hat es so von hier steht eine Tür für ihn immer offen. Hier sind Menschen, die ihn herzlich willkommen heißen. Hier wird er gerne zum Essen eingeladen. Wobei wir wissen, Martha übertreibt es manchmal ein bisschen. Hier ist wirklich eine Atmosphäre von gegenseitigem Interesse. Man hört sich gut zu, es sei denn, man ist jetzt gerade mit Essen machen beschäftigt. Hier kann man da sein und seine Gefühle zeigen. Und hier kann es auch mal einen Konflikt geben, so wie auch zwischen Maria und Martha. Jesus ist dabei, es wird jetzt nicht unter den Teppich gekehrt, sondern dort ausgetragen, er wird mit reingezogen. Also, aber es ist auch möglich, über so einen Konflikt wieder hinwegzukommen und sich danach wieder in die Augen zu schauen und Freunde zu bleiben. Hier kann man miteinander lachen und auch miteinander weinen, auch schwere Zeiten durchleben. Tolle Freunde. Ein anderes besonderes Projekt war für Jesus der Aufbau seines Jüngerkreises. Jünger bedeutet ja Schüler, es war eine Gruppe von Schülern. Er wollte ihnen etwas vermitteln und es ist interessant, was er für ein pädagogisches Konzept dabei verfolgte. Er hat nicht den Frontalunterricht ausgewählt, sondern er hat gesagt, ich baue über Beziehungen einen Raum, in dem Menschen sich entwickeln können. Also er hat versucht, einen Freundeskreis zu formen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in so eine seiner letzten Gespräche mit seinen Freunden, und zwar in Johannes 15, in den Abschiedsreden, so einen kleinen Ausschnitt, in dem es dann auch wirklich um Freundschaft geht. Johannes 15, 11 bis 17. Da sagt Jesus: Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Und ich nenne euch nicht mehr Diener oder Knechte, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Ich denke, ein sehr ambitioniertes Projekt, wenn man bedenkt, wie unterschiedlich diese Typen waren da in dem Jüngerkreis. Also ein Zelot, also ein Freiheitskämpfer, der früher mit dem Messer in der Tasche durch die Gegend gelaufen ist, ein Zöllner, den alle verachtet haben, alle möglichen unterschiedlichen Typen und dann auch noch lauter Männer. Also zumindest dieser engere Jüngerkreis. Wir wissen, es gab einen weiteren Jüngerkreis, auch Jüngerinnen, aber es eben auch diesen Zwölferkreis. Und solange Jesus dabei war, haben sie immer wieder die Kurve gekriegt. Sogar nachdem sie einmal eine Auseinandersetzung darüber hatten, was war wohl das Thema? Wer eigentlich der Wichtigste unter ihnen ist? Also lauter Männer. Ne? Und wer zukünftig auf den Ehrenplätzen neben Jesus sitzen sollte. Krass war dann, dass dann auch noch eine der Mütter mitgemischt hat. Dann wird es ja richtig kompliziert, ne, wenn dann noch die Mutter eingreift und interveniert und sagt, also meine Söhne sollten doch eigentlich hier da bei dir die Ehrenplätze haben. Also nicht günstig, Männer. Nicht, dass wir nichts gegen die Mütter, aber manche Entscheidungen muss man dann irgendwie selber treffen und klären. Sie hätten sich beinahe aufgefressen, es gab also einen Riesenkonflikt, aber mit der Hilfe von Jesus haben sie schließlich erkannt, wie zerstörerisch ihr Verhalten war und haben sich geändert. Also sie haben das wirklich durchgestanden. Und genau das ist das, was Jesus auch im Blick hatte, dass er sagte, hier forme ich eine Gemeinschaft, in der auch Konflikte miteinander durchgestanden werden und gar darin wird Jüngerschaft erfahren und gelernt, eben durch diese Prozesse, die Charakter bilden. Es gibt ein wunderbares Wort im Alten Testament in den Sprüchen, da wird das so bildhaft zum Ausdruck gebracht, Sprüche 27, 17, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ja, gefällt euch das Wort? Ich sehe gerade schon zwei Leute, die sich angucken und sagen, ja, siehst du, ich gucke da jetzt nicht hin. Ja gut, aber ich habe euch schon so darauf hingewiesen, es funktioniert am Ende mit der Unterstützung durch Jesus, durch Gott, also in diesem Jüngerkreis. Und das ist jetzt ganz wichtig. Und wenn wir durch diese Beziehungsreihe gehen, dann steht im Hintergrund ein Modell. Und das möchte ich euch kurz vorstellen. Ich nenne es das Beziehungsdreieck. Das ist sozusagen der Schlüssel, wie es funktionieren kann. Und es fängt ja immer an mit ich und du, also Beziehung mit mir und mit einem Mitmenschen und in einer Ehe, in einer Arbeitsbeziehung, in einer Freundschaft, im Hauskreis. Und wir treten in Kontakt zueinander und wenn es gut geht, dann läuft es auch hin und her. Es ist ein Geben und Nehmen, das ist ja immer positiv. Aber dann kommt auch immer wieder mal der Punkt, und das seht ihr ja an diesen beiden Strichen, die da irgendwie so durchgehen, dass es auch mal Konflikte gibt, dass es rappelt, dass man irgendwo sich nicht versteht. Und was passiert dann? Das wollen wir dann nächstes Mal vertieft behandeln, aber jetzt nur mal so im Anfang. Reibung, Rückzug und Entzug ist leider oft der Reflex. Also, dass man sich zurückzieht und dann ist natürlich die Beziehung gefährdet oder auch kaputt. So soll es nicht sein. Und deshalb, da kommt jetzt eben dann die dritte Ebene sozusagen ins Spiel. Das ist das, was die Jünger ja auch erlebt haben. Jesus hat ihnen geholfen, immer wieder die Kurve zu kriegen, die Brücken zu bauen, zueinander zu finden. Und so ist dieses Modell, dass sie sagen, wir gehen zu Gott und treten in Beziehung mit ihm und mit seiner Hilfe erfahren wir dann wieder, dass wir auch zueinander finden. Das ist das Modell vom Beziehungsdreieck. Wäre schön, wenn ihr das euch mal so vor Augen haltet. Und vielleicht ein kurzer Hinweis. Von all unsere Predigten werden auch danach ins Internet gestellt, auf unserer Homepage. Und es gibt immer ein Handout, also sozusagen eine Zusammenfassung der wesentlichen Gedanken und auch diese Grafiken. Das könnt ihr dort finden und euch dann noch vertieft damit beschäftigen. Ich würde gerne noch mal zu Jesus kommen. Er hat ja nun wirklich alles daran gesetzt, um Beziehungen und Freundschaft aufzubauen, die Leute zusammenzubringen, Trennung zu überwinden. Da fallen uns ganz viele Beispiele dazu ein. Er war immer für alle da, die ihn brauchten. Er hat sich selber nicht geschont. Aber wie ist es ihm dann selber ergangen, als er seine Freunde am meisten gebraucht hätte? Er war allein. Als er im Garten Gethsemane Blut und Wasser schwitzte, betete und mit seinem Schicksal rang, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es sein kann, aber okay, Vater, dein Wille geschehe. Da schliefen seine Jünger und schafften es nicht, bei ihm zu sein und mit ihm zu wachen, obwohl er es sich so gewünscht hätte. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Petrus, das war ja der Klassensprecher, der war sicher auch, Petrus hat gesagt, ich brenne für dich, Herr, und ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben und ich wir haben unverbrüchliche Freundschaft. Und dann, als es hart auf hart kam und eine Frau sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, du bist doch sein Freund, da hat er gesagt, was? Jesus? Nie gehört. Den Mann kenne ich gar nicht. Das ist krass. Und auf diesem Hintergrund ist folgende Aussage Jesu besonders krass, wo Jesus sagt, das haben wir gelesen, Johannes 15, 13, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Es gibt keine größere Liebe. Und ganz klar, ohne Zweifel, wollte Jesus hier seine eigene Einstellung erstmal seinen Freunden mitteilen. Und am Ende sagt er damit, ich opfere mich für meine Freunde, auch wenn sie sich auf die Seite meiner Feinde stellen oder gestellt haben. Der Tod Jesu war die Tat der vollendeten Liebe und der Wendepunkt der Weltgeschichte, denn sowas hat es vorher noch nicht gegeben. Gott selber ist in diesen Graben der Feindschaft und der Trennung hineingetreten und hat ihn überbrückt. Ich finde ein wunderbares Bild dafür ist bei uns im ersten Stock, im ersten Obergeschoss, dort im Festsaal. Kennt ihr vielleicht, haben wir ein großes Bild, das gemalt ist und eine ausgestreckte Hand eben zeigt. Ich hatte jetzt von den Kappler-Tagen noch mein Bild und habe es euch hier mitgebracht. Ich finde es einfach sehr eindrücklich, diese ausgestreckte Hand soll ja die Hand Jesu darstellen, die auch verletzt ist, aus der Blut heraus tropft. Ja? Zeichen dieser verletzt durch Feindschaft, auch Feindschaft der Freunde und verletzt auch aus Liebe und aus Hingabe und aus Opferbereitschaft heraus. Und diese ausgestreckte Hand überbrückt den Graben der Feindschaft. Und den Riss, der da entstanden ist. Jesus hält fest an seinen Jüngern. Und die Hand der Vergebung, ja, Vergebung für die schlafenden Jünger, Vergebung für Petrus, der Jesus verleugnet hat, Vergebung für uns alle und Neuanfang. Und nun gilt es, diese Hand zu ergreifen. Da kommen wir dann zu diesem Beziehungsdreieck. So wird es ja erst geformt, dass Gott mit ins Spiel kommt, wenn wir sagen, wir verankern uns in Jesus. Und Johannes heißt es ja, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist der entscheidende Punkt, wo dieses Momentum in unser Leben hineinkommt, dieser alles überwindende Gott in Jesus, wenn wir diese Hand ergreifen. Und mit dieser ausgestreckten Hand spricht Jesus nun zu seinen Jüngern, das in diesen Abschiedsreden. Ich habe diesen Text mir nochmal angeschaut und habe überlegt, der gibt uns so krasse Impulse für das, was man unter Beziehung wirklich verstehen soll und was ihm auf dem Herzen liegt. Und er sagt, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Beziehungsreichtum, Liebesreichtum bedeutet pure Freude. Und ich finde auch, es war schön heute euch zu hören, als ihr da von euren Erfahrungen erzählt habt. Und man merkt einfach, wie wichtig, wie segensreich Beziehungen sind und wie sehr sie uns tragen. Und das ist wirklich pure Freude. Und so hat Gott sich das vorgestellt. Gott ist in sich selber ja auch pure Freude. Er ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er ist eigentlich total in sich zufrieden und in sich glücklich, weil dieser Beziehungsreichtum da ist. Nur er will das auch teilen mit uns und wünscht sich das auch für uns. Und dann sagt Jesus, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Liebe ist Hingabe. Jesus hat das sozusagen den ersten Schritt gemacht. Diese Liebe kommt von Gott. Wir wissen, es kommt vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und in unser Leben hinein. Und es ist auch ein Vorbild, das Jesus gibt. Und Gott sei Dank müssen wir ja nun nicht immer gleich dem Märtyrertod sterben, wenn wir einander praktisch Liebe zeigen wollen, oder? Ja, sagt sie, ja. Nicht immer gleich. Es ist möglich, ja. Aber das fängt doch viel früher an. Mit der Hingabe des Lebens, mit ganz praktischen Schritten, wo wir wirklich Leben teilen. So wie Maria und Martha und Lazarus eben beieinander sind. Einfach mal Kontakt aufnehmen, sich für den anderen interessieren, essen und trinken mit ihm teilen, helfen und so weiter. Es sind ganz praktische Dinge. Dann das Dritte, Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und mir ist auch in der Vorbereitung nochmal so bewusst geworden, wir sagen zwar Freundschaften aufbauen, das hört sich so machbar an, aber letztlich ist Freundschaft ein Geschenk. Ich kann mir Freundschaft nie verdienen. Ich kann Freundschaft immer nur geschenkt bekommen oder auch selber anderen schenken. Und so ist es hier auch. Jesus schenkt diese Freundschaft uns, wenn wir diese Hand ergreifen. Er macht auch keine Unterschiede. Er ist bereit, sie jedem wirklich zu schenken. Und das ist echt wunderbar. Und jeder seiner Jünger kann sagen, ich bin ausgewählt, ich bin erwählt, ich bin geliebt. Das kannst du auch sagen. Du bist wirklich ausgesucht, du bist erwählt, geliebt, so wie du bist hier. Und dann sagt Jesus, dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Es gab im Römischen Reich den Titel Freund des Kaisers. Und das bedeutet, dass der Freund des Kaisers hat immer Zugang. Und das will schon was heißen, wenn man bedenkt, wie sehr beschäftigt er ist. Und so ist es auch, Freund Gottes zu sein, Freund Jesu zu sein, heißt immer Zugang zu haben. Wir sind immer willkommen, die Tür steht immer offen. Finde ich ganz cool. Ist ja so wie bei euch, ne? Wenn ich anklopfe, aber ich klopfe nicht so oft an. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, wenn ihr da seid, macht ihr bestimmt auf. Jesus sagt, und das ist mein Auftrag an euch, liebt einander. Es sind nicht 100 Aufträge, es ist ein Auftrag. Mein Auftrag an euch ist, liebt einander. Und ich glaube, alle anderen Aufträge, wir haben ja den Missionsbefehl und viele andere, ein Diakonie-Seminar haben wir jetzt gehabt, aufsuchende Liebe, all das ist Ausdruck letztlich dieses einen Auftrags, liebt einander. Das revolutioniert die Welt. Ja, baut Freundschaften auf. Das ist das Thema, ein großes und ambitioniertes Ziel. Wie erreicht man das? Ein wichtiger Punkt dafür ist sicher auch Realismus. Und Realismus bedeutet, wir brauchen Freunde, aber es könnten mehr sein. Ich weiß nicht, also ich würde das jetzt sagen, wobei ich sage, ich kenne viele Menschen, aber wenn man sagt, so Freundschaft, das ist so ein Ziel, wo man sagt, das hat eine besondere Qualität. Ich weiß nicht, wer bei Facebook ist, also traut sich jetzt heute keiner mehr zu sagen. Ich habe mal gelesen, dass ich bin jetzt nicht bei Facebook, aber da hat man im Durchschnitt 350 Freunde. Es gab jetzt eine Studie der Uni Oxford und die haben dann das runtergebrochen und haben gesagt, da bleiben im Endeffekt allerhöchstens 4 übrig, auf die man dann wirklich bauen kann, wenn es drauf ankommt. Fand ich jetzt interessant. Wir sagen ja auch, Gemeinde ist Familie Gottes. Und das ist ein ganz tolles Modell, genau wie der Begriff Freundeskreis, aber es ist auch oft so, wir erleben das, wir machen so viele positive Erfahrungen. Ich glaube, wir machen mehr positive als negative. Und wenn man das so visualisieren will, ich habe dann ein wunderschönes Bild gefunden, habe gesagt, so Familie, das gefällt mir. Sowas könnte man auch teilen auf Facebook, ne? Sagen, boah, guck mal, wie gut es uns geht. Und dann habe ich mir dieses Bild mal genauer angeguckt. Man kann das ja so vergrößern. Und dann habe ich voll den Schock gekriegt, weil ich habe gesehen, das ist eine Montage. Also diese Familie, die ist da reingeklebt worden. Und das heißt, das ist gar nicht die Realität. Und dann bin ich einfach nachdenklich geworden und habe gesagt, ob dieses schöne Bild, das man immer da so hat, wirklich der Realität entspricht. Vielleicht stehen die ja da vorm Bahnhof oder so. Keine Ahnung. Und müssen gar nicht auf Wiedersehen sagen. Also, und dann bin ich wirklich ins Nachdenken gekommen und gesagt, was ist mit diesem Mann los? Ne? Vielleicht ist dieser Mann überarbeitet und steht kurz vorm Burnout. Abends hängt er zu lange vorm Computer. Und wer weiß, was er sich da auch noch alles anschaut, wenn er jetzt so kaputt ist. Die Frau fühlt sich vielleicht von ihrem Mann alleingelassen und macht sich Sorgen um die Kinder und denkt daran, dass der Lehrer einen Termin vereinbaren wollte mit ihr wegen ihres Jungen. Und der Junge hat ADHS und seine Versetzung ist gefährdet und die Mutter würde so gerne mit dem Vater auch mal darüber sprechen, aber der ist immer so beschäftigt. Und das Mädchen heult die ganze Zeit, weil es von ihren Mitschülern gemobbt, von einer Mitschülerin gemobbt wird. Da gibt es ja immer so diese Cliquen und sie ist da jetzt rausgefallen aus dieser Clique und steht jetzt alleine da. Und das ist echt schlimm für sie. Ja, das ist die Realität. Realistisch sein. Und was aber wichtig ist, wir brauchen und wir sollen, wir müssen kein perfektes Bild abgeben. Diese Botschaft, denke ich, wir brauchen, denn solche Menschen sind willkommen in der Gemeinde Jesu. Wir alle sind hier willkommen und wir sind, wenn wir uns unterhalten und austauschen, merken wir, dass wir auch alle viele Herausforderungen mit uns tragen und dass das Thema Freundschaften aufbauen, Beziehungen, ist, Leben bewältigen für uns alle eine große Herausforderung ist. Und es ist super, dass ihr alle da seid. Und Gott freut sich darüber und er will mit uns vorwärts gehen. Ja, es geht eigentlich vielmehr darum, sich auf das Ziel zu fokussieren und Schritt für Schritt darauf zuzugehen. Und jetzt wollte ich noch ein paar praktische Schritte mit uns durchgehen. Die fand ich ziemlich gut. Ich habe mich ja auch mal so informiert, was sagen andere so diesem Thema. Und für mich hat sich das rauskristallisiert. Diese vier Schritte finde ich gut. Erstens, bestehende Beziehungen und Freundschaften vertiefen. Also es gibt einfach tolle Beziehungen und Freundschaften, wo man sagen, die sind so Selbstläufer. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht zu sicher sind. Auch wenn die Ehe gut läuft oder eine Freundschaft gut läuft. Und Boote, die einfach nur nebeneinander liegen und nicht zusammengebunden sind, ne, so auf dem See hier irgendwo, wenn man das so lässt, mit der Zeit driften die auseinander. Wenn man nichts macht und nicht darauf achtet, dass dies beieinander bleibt, dann driftet das auseinander. In Beziehungen muss man immer investieren. Immer auch Aufmerksamkeit und aufeinander zugehen. Ehe, Freundschaft, jede Qualitätsbeziehung braucht immer auch wieder ein Investment. Stimmt das? Ich denke schon, ne? Es gibt zwei ganz banale, einfache Schritte, mit denen fängt es immer wieder an. Kontakt aufnehmen ist so der erste. Und der zweite, ehrliches Interesse zeigen. Ich habe selber mal diese Woche drüber nachgedacht und 5, 6 Schritte und habe gesagt, was sind eigentlich die wichtigsten? Und habe gesagt, das Wichtigste ist überhaupt erstmal sich zuwenden, in irgendeiner Form anrufen, anschauen, Kontakt aufnehmen und dann Interesse zeigen. Wie geht's dir denn? Was erfährst du gerade? Und dann, wenn wir mit Jesus da reingehen, dann geht es immer weiter und tiefer, wenn wir es zulassen. Das Zweite, beschädigte Beziehungen und Freundschaften heilen. Das ist natürlich ein heikles Thema, ein heikles Kapitel, denn zum einen tut solch eine Beschädigung in der Regel ziemlich weh. Gerade wenn ich mit einem Menschen näher verbunden bin oder war. Das wird mir sicher jeder bestätigen können. Und zum anderen liegt es natürlich nicht nur bei mir, diese Beziehung zu heilen, sondern dann gehören im Ende ja auch zwei dazu. Aber gerade dieser Punkt ist eminent wichtig, weil es wahrscheinlich überhaupt keine Beziehung und Freundschaft gibt, in der man sich nicht mal auf den Schlips tritt oder Schlimmeres. Und wenn wir dann gleich kapitulieren und das praktisch dann auseinanderdriftet, dann brauchen wir eigentlich jetzt an der Stelle gar nicht mehr weiterzumachen. Und genau das hat Jesus uns ja nicht vorgelebt, sondern hat gesagt, hey, gerade an diesen Stellen möchte ich euch weiterhelfen. Und da sehen wir wieder die ausgestreckte Hand von Jesus, die weist in die Richtung, aufeinander zugehen. Und das setzt voraus, dass wir vergebungs- und versöhnungsbereit sind. Und das fängt immer in meinem eigenen Herzen erstmal an. Also bevor da äußerlich was geschehen kann, ist die Frage, inwieweit bin ich in meinem eigenen Herzen so weit, dass ich sage, ja, ich will auf den anderen zugehen und ich vergebe ihm auch schon mal so proaktiv. Dafür muss er gar nicht vor mir sitzen, sondern ich vergebe ihm in meinem Herzen. Man sollte nicht, also mir ist tatsächlich mal passiert, ganz am Anfang meines Dienstes, ich saß in der Bibelstunde und dann ist eine Schwester auf mir zugekommen und gesagt, ich vergebe dir. Also das war keine schöne Erfahrung. Ich weiß auch bis heute nicht, was sie mir da vergeben hat. Das hat mich zutiefst verunsichert. Also es wäre besser gewesen, wenn wir erstmal ein Gespräch sind, wenn sie gesagt hätte, du, können wir uns mal unterhalten und klar, ich habe ihr irgendwie wehgetan, das habe ich dann wohl gemerkt, aber warum und wieso weiß ich bis heute nicht. Ich war irgendwie auch nicht fähig, damit dann irgendwie konstruktiv umzugehen. Ich habe da geschluckt, fiel mir nur so heute nochmal ein. Ist mir eigentlich nie wieder passiert seitdem. Aber nur mal so als warnendes Beispiel, es fängt erstmal in unserem Herzen an. Und dann einfach ein Setting schaffen, wo man sagen, wie können wir wirklich so auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch kommen und sagen, hey, lass uns das doch miteinander lösen. Und ich habe gemerkt, wenn in mir selber eine Offenheit wächst und ich anfange, mein Herz zu öffnen, dann öffnet Gott offenbar auch irgendwelche Türen übernatürlich, die ich mir eigentlich gar nicht erklären kann. Ich denke da einfach jetzt auch an eine Erfahrung, wo ich auch, sagen wir mal, eine wirklich beschädigte Beziehung vor Augen habe, die schon viele Jahre zurückliegt, aber wo sich auch in mir viel getan hat im Laufe der Jahre und ich vor nicht allzu langer Zeit plötzlich Post im Briefkasten habe von der anderen Seite, eine Einladung mit einem persönlichen Notiz, hey, das wäre mir wirklich total wichtig, gerade mit dir und mit euch, dass wir zusammenkommen. Und da merkt man, wie auf der anderen Seite auch Gott am Wirken ist und sich einfach Türen öffnen. Und das ist Jesus, denke ich, der einfach möchte, dass Heilung und Heil wieder in Beziehung reinkommt. Ja, das Dritte ist, weiß ich nicht, ob ihr das so oft schon gehört habt, belastende Beziehungen trennen. Also manchmal denken wir, müssen alles festhalten, aber das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich Beziehungen, die uns schaden und wo es wichtig ist, auf Distanz zu gehen. Ich denke an eine junge Dame, die wir recht lange begleitet haben, die mit 14 Jahren schon in die Drogen hineingeraten ist und heroinabhängig wurde, die sich dann zu Jesus Christus bekehrte und dann im Methadon-Programm war, also praktisch so eine Art Ersatzdroge. Das heißt aber noch nicht, dass es ihr gut ging, sondern das ist echt ein langer Weg und ein harter Kampf, hart für ihre Familie, hart für das ganze Umfeld, hart für die Gemeinde, hart für uns war das, aber war gut. Und Gott hat, es hat sich gelohnt, ja, der Kampf. Aber was deutlich war, sie musste aus ihrem alten Umfeld und Milieu raus, also aus der Stadt, dort, wo an jeder Straßenecke die Typen waren, die sie ja eben schon so lange kannten, wo sie ihre Drogen bekamen und so weiter, das ganze Milieu. Sie musste mal raus, ganz woanders hin, in eine Therapie, in eine Wohngemeinschaft, ein christliches Umfeld, hat sie auch gemacht. Und ja, ist dann vorwärts gegangen. Aber da muss auch Trennung dann stattfinden. Im Psalm 1 heißt es, glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt. Also es gibt so Situationen, wo man in so einem Rat, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, heißt es bei Luther. Und wenn wir merken, wir sind in so einem Gremium oder in so einem Umfeld, dann stellt sich die Frage, ob das richtig ist, dass wir da bleiben. Oder dann heißt es, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht. Es gibt einfach Dinge, die, wo wir merken, wir werden hineingezogen in Sachen, die nicht gut sind, die nicht Gottes Wille sind, wo wir uns dann entscheiden müssen, ob wir nicht jetzt hier einfach dann sagen, da mache ich nicht weiter mit. Oder wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen. Auch das gibt es ja so. Da kann man ja dann vielleicht einfach mal die Gruppe verlassen, wenn es eben sich nicht ändert. Das kann alle möglichen Beziehungen betreffen, Arbeit, Liebesbeziehungen, Freizeit. Und es ist wichtig, dass wir auch sehen, dass wir nicht überall immer alles so aushalten sollen. So, das Vierte, bedeutsame Beziehungen und Freundschaften aufbauen. Also wir wissen, alles ist wichtig, alle Beziehungen, Freundschaften, aber es gibt auch, denke ich, ganz besonders bedeutsame. Und wenn man Christ wird, dann merkt man auch, es gibt hier dann noch die Gemeinde, den Gottesdienst. Und ich glaube, das ist auch so eine besondere Erfahrung, in dieser Gemeinschaft zu sein, daran teilzunehmen und sich da zu verwurzeln. Dann Hauskreis und Kleingruppe. Ihr habt da wirklich heute auch ein tolles Beispiel auch erzählt davon, wie wichtig das auch ist, in Hauskreis, Kleingruppen wirklich drin zu sein. Wir wollen das dadurch fördern, dass Menschen Beziehungen entwickeln können, dass wir Hauskreise haben und dass es immer mehr Hauskreise gibt. Und wir möchten euch ermutigen, Teil davon zu werden, auch mitzuwirken in Teams. Du hast gesagt, du bist in 2 Lobpreisteams, ne? Ja, also man kann dann gar nicht genug kriegen und wir sind auch froh, dass du das machst. Und ja, dass sich da auch Freundschaft und Miteinander greift. Und die wichtigste Beziehung, ihr Lieben, das ist ja die Beziehung zu Jesus. Jesus, der der eben in unserer Mitte ist und der seine Hand ausstreckt. Und das ist die bedeutsamste Beziehung. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen. Und das ist das Ziel auch heute dieser Predigt, dass du dich einfach festmachst auch in diesem Jesus Christus und diese Hand auch ergreifst, vielleicht neu ergreifst, gerade dieses Beziehungsdreieck vor Augen hast, weißt, du bist nicht alleine mit dieser großen Aufgabe. Und du hast vor allen Dingen einen Freund, der zu dir steht. Egal was war, keiner ist ohne Freundschaft, sondern Jesus ist da. Und er streckt die Hand aus und er hilft dir auch, gerade in deiner Lebenssituation, auch Schritt für Schritt weiterzugehen. Ich möchte dich einfach einladen, mit mir mitzubeten. Vielleicht möchtest du dein Leben heute nochmal ganz neu ihm anvertrauen oder zum ersten Mal. Ich bete jetzt einfach und ermutige dich, einfach damit innerlich einzustimmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du wirklich diesen garstigen Graben des Hasses und der Feindschaft überwunden hast, Herr, auch meine und unser aller Untreue überwunden hast und deine Freundschaft so erwiesen hast, Herr, dein Blut vergossen hast. Und Herr, du siehst, dass vielleicht der ein oder andere da ist, der auch so Orientierung sucht für sein Leben, für seine Beziehung und der jetzt sagt, ja, ich will diese Hand einschlagen und übergebe mein Leben wirklich jetzt Gott, Jesus. Und dazu ermutige ich dich jetzt. Wenn du hier sitzt, gib Jesus einfach diese Hand, gib ihm ein Zeichen, streck deine Hand zu ihm aus. Und Herr, du siehst auch viele, die einfach auch neu diese Hand ergreifen möchten, weil sie einfach gemerkt haben, dass sie vielleicht alleine es versucht haben, aber es nicht geschafft haben. Und Herr, so ergreifen wir neu auch deine Hand und machen uns fest. Und wir bitten dich, hilf uns, uns dem zu stellen, diesem Schleifprozess und den Herausforderungen und hilf uns zu der Freude immer wieder durchzudringen, die darin liegt, in so einer Gemeinschaft auch zusammen zu sein von Annahme und Liebe. Und hilf uns selber, diese Annahme und Liebe in diese Welt zu bringen, selber zu guten Freunden und Freundinnen zu werden für andere. Herr, wir erheben jetzt deinen Namen, wir wollen dich anbeten, dich ehren in unserer Mitte. Jesu Namen. Amen.